Deutschlandfunk.
Sie heißen Baller Liquid, Gurke oder Django und können in E-Zigaretten geraucht werden. Es geht um synthetische Cannabinoide.
An sich sind es wirklich einfach viele unterschiedliche Substanzen, die um ein Vielfaches stärker wirken als THC.
Das sagt Suchtberaterin Stefanie Bötsch. Und das kann krasse Folgen haben.
Dieser Konsumdruck ist sehr, sehr hoch und das Craving sehr hoch bei synthetischen Cannabinoiden. Und ich habe wirklich sehr hohe Abhängigkeitsentwicklungen begleitet.
Polizei und Beratungsstellen warnen davor, dass vor allem Jugendliche immer wieder im Krankenhaus landen, weil sie das Zeug vapen. Wir schauen heute auf diese Baller-Liquids und fragen uns auch, wie es sein kann, dass die in Deutschland relativ einfach verfügbar sind.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. Wir packen in diesem Podcast jeden Tag ein Thema aus, schauen uns an, was es für Einzelne bedeutet und ordnen auch ein, was ihr dazu wissen müsst. Heute ist Donnerstag, der 15. Januar. Polizei warnt vor Baller-Liquid. Gurke und Baller-Liquid können tödlich sein. Solche Schlagzeilen gab es in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder. Landeskriminalämter und Suchtberatungsstellen warnen davor, sogenannte synthetische Cannabinoide zu vapen. Wir schauen gleich genauer drauf, was das eigentlich ist. Vorher schauen wir mit Anna Eutin aus dem Unboxing-News-Team drauf, was für Fälle es in letzter Zeit gegeben hat.
Also ein ganz prominenter Fall war vergangenes Jahr der einer 16-jährigen Schülerin aus Norddeutschland, die im Klassenzimmer an einem Vape gezogen hatte und daran tatsächlich auch fast gestorben wäre. Mhm. Darüber hatte das ZDF auch größer berichtet und darin auch einen Toxikologen aus Freiburg interviewt. Der sprach von 7 Todesfällen in Zusammenhang mit Baller Liquid in den vergangenen 2 Jahren allein. Und das ist ja auch nur ein Labor in Deutschland. Und in Hessen ist im Sommer der Fall von einem Mitte 20-Jährigen bekannt geworden, der nach dem Vapen von Baller Liquid kollabiert und gestorben ist. Ja, und solche Schlagzeilen, die gibt's immer wieder.
Es sind natürlich wirklich Einzelfälle, muss man sagen, ne?
Ja, das stimmt. Was mir aber sowohl von den Landeskriminalämtern NRW als auch Hessen und auch von Suchtberatungsstellen erzählt wurde, mit denen ich telefoniert habe, sie würden alle einen deutlichen Anstieg beim Konsum beobachten, auch wenn die jetzt keine konkreten Fallzahlen nennen konnten.
Das heißt, einen konkreten Überblick gibt's im Moment nicht oder noch nicht, wie viel von diesen gefährlichen Liquids konsumiert wird. Nur die ganz extremen Fälle werden eben erfasst, wenn sie dann auch bei der Polizei landen.
Genau, und selbst die führen noch keine Statistiken darüber. Eine Suchtberaterin hat mir außerdem erzählt, dass inzwischen alle Klientinnen und Klienten, die zu ihr kommen, also egal wegen welcher Drogen, auch Baller-Liquid konsumiert haben oder noch konsumieren. Mhm. Es scheint also mindestens mal in drogenaffinen Kreisen extrem präsent zu sein. Ich habe zum Beispiel unter Social-Videos zu dem Thema einfach mal die Kommentare gescreent. Ich habe auch mit Nutzern geschrieben und da schildern so viele von ihren eigenen Konsumerfahrungen oder von denen aus dem Freundeskreis. In einem dieser Social-Videos vom Hessischen Rundfunk hat ein jüngerer Typ das so geschildert.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schlimm. Ich würde es schon auf eine Etappe mit Heroin setzen, weil es dich zu einem anderen Menschen macht, weil ich Freunde habe, die daran kaputt gegangen sind, die Psychosen dadurch entwickelt haben und auch in die Psychiatrie mussten dadurch. Und das, auch das Aufhören davon ist sehr, sehr schwer.
Nur das Ding ist halt, dieses Vapen ist ja super niedrigschwellig. Das hat ja gar nichts von Heroin oder Spritzen oder Bahnhof Zoo. Also dieses Baller-Liquid wird ja eher wie so eine Art Kiffen vermarktet und spricht dementsprechend auch überhaupt kein Junkie-Klientel, sage ich mal an. Es wirkt halt vergleichsweise harmlos.
Wie viel weiß man denn darüber, wer das Zeug vor allem konsumiert?
Das sind vor allem ziemlich junge Menschen, häufig Minderjährige und häufiger Jungs oder Männer als Frauen. Das wurde mir so erzählt. Das sei so eine richtige Schulhofdroge, weil Vapen so extrem beliebt sei bei Jugendlichen. Mhm. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass diese Liquids extrem günstig sind. Ich habe dazu mit Beratungsstellen und auch einem Labor gesprochen, wo man Drogen testen lassen kann und die auch selber Stichproben durchführen. Mhm. Und die haben gesagt, zwischen 10 und 20 Euro kostet so ein Fläschchen Baller-Liquid, was dann durchaus für mehrere Wochen reichen kann. Das kommt natürlich immer ein bisschen aufs Konsumverhalten an.
Ja, aber krass.
Ja, und viele Konsumierende wissen ganz offensichtlich gar nicht genau, was da drin steckt, was sie kaufen und wie das genau wirkt.
Diese Angst, besser gesagt, nicht zu wissen, was mit einem los ist.
Dieses Wegsacken vom Kopf, was ich so nicht kannte. Dieses Kaltschweißige auf dem ganzen Rücken. Der Kollege, der mich später abgeholt hat, der sagte, dass ich kreidebleich bin im Gesicht. Plus halt der erhöhte Puls.
Das sagt einer, der Baller Liquid mal probiert hat und da offensichtlich gar nicht klar drauf kam.
Wir haben es ja schon gehört. Baller Liquids, Gurke, Django sind alles Namen für Liquids, die man vapen kann. In allen stecken synthetische Cannabinoide drin. Von denen gibt es unglaublich viele unterschiedliche, die sich auch in ihrer Wirkung unterscheiden.
Mit Cannabis haben die eigentlich gar nichts zu tun, auch wenn der Name ähnlich klingt. Synthetische Cannabinoide sind chemische Substanzen, die im Labor hergestellt werden. Und die viel stärker wirken als THC, zum Teil 100-mal stärker. Und welche Probleme das ganz konkret mit sich bringt, das kann sie uns genauer erklären.
Hallo, ich bin Stefanie Bötsch, ich bin Suchttherapeutin, arbeite in eigener Praxis und hoste den Podcast Psychoaktiv, der wissenschaftlich zu Drogenkonsum und Sucht aufklärt.
Stefanie sagt, sie beobachtet die Gefahr durch synthetische Cannabinoide schon mehrere Jahre. Was macht das Zeug aber so gefährlich? Dass es so viel potenter, also stärker ist als normales Cannabis?
Tatsächlich ist es die extremst hohe Potenz. Also ich habe mehrere Klienten mit synthetischem Cannabinoidkonsum begleitet und es war wirklich extremst auffällig, einmal wie hoch die Abhängigkeitsentwicklung ist, also wie stark die ist. Das habe ich mit THC noch nie in diesem Ausmaß erlebt. Das war vielleicht schon auch ein sehr harter Fall, aber ich kann mich an einen Klienten erinnern, der war auch unter 18, der hat es nicht mal geschafft, 50 Minuten Gesprächstermin, was so die normale Zeit eines Gesprächstermins ist, durchzuhalten, und wir mussten die kürzen, damit er eben nachkonsumieren kann, weil er das gar nicht geschafft hat in der Zeit. Also dieser Konsumdruck ist sehr, sehr hoch und das Craving sehr hoch bei synthetischen Cannabinoiden, und ich habe wirklich sehr, ja, sehr hohe Abhängigkeitsentwicklungen begleitet.
Also psychisch und körperlich abhängig?
Absolut. Also wir haben einmal die psychische Abhängigkeit, aber auch die körperliche Abhängigkeit ist sehr stark. Mhm. Also ganz viele berichten zum Beispiel von sehr starkem Schwitzen, vor allem nachts. Also Klienten erzählen mir dann auch wirklich, dass sie irgendwie über Nacht aufstehen mussten, um nachzukonsumieren, und dass ihr ganzes Bett voll geschwitzt war. Mhm. Auch die Entzugserscheinungen werden als sehr stark berichtet. Also selbst auch Menschen, die andere Drogenerfahrungen haben auch Vergleiche gezogen und gemeint, naja, bei synthetischen Cannabinoiden war es besonders heftig. Und da gibt's einmal wirklich auch das Schwitzen, das Zittern, diese grippeähnlichen Symptome. Aber das darf man nicht vergessen, eben auch sehr psychische Symptome, extreme Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen.
Es gibt ja auch Berichte davon, dass Konsumierende eine Psychose bekommen haben, ne? Hast du das auch beobachtet?
Ja, absolut. Also die Wahrscheinlichkeit, eine Psychose zu entwickeln, ist bei synthetischen Cannabinoiden sehr stark. Und tatsächlich habe ich da unterschiedliche Arten und Weisen entdeckt. Also entweder einmal um einfach anhaltenden Konsum. Aber ein Problem, was es halt auch noch gibt, ist dadurch, dass synthetische Cannabinoide sich ja in dieser Gruppe in ihrer Potenz total unterscheiden, kann es sein, dass man zum Beispiel eher ein nicht so potentes synthetisches Cannabinoid gewohnt ist und plötzlich ein extrem starkes bekommt. Mhm. Und dann habe ich leider auch beobachtet, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber dass es zum Beispiel gerade unter Jugendlichen auch so als Spaß gegeben wird, dass die Vape, wo synthetische Cannabinoide drin sind, einfach mal weitergegeben wird, weil es als lustig empfunden wurde, dass dann die Person einen totalen Rausch erlebt, obwohl die dachte, sie zieht an einer Nikotin-Vape. Und das kann natürlich auch verheerende Folgen haben, weil man dann sozusagen aus dem Nichts in einen sehr extremen Rausch gestürzt wird, auf den man überhaupt nicht vorbereitet ist. Und auch sowas kann Psychoserisiko erhöhen.
Und wie kommen die Jugendlichen, also es sind ja offensichtlich auch oft wirklich junge Menschen, die eben Vapes konsumieren, wie kommen die da überhaupt dran an das Zeug?
Also man kann es sowohl online bestellen, als auch habe ich auf jeden Fall gehört, dass sie teilweise in solchen Automaten, wo auch andere Cannabis-CBD-Produkte verkauft werden, teilweise auch tatsächlich mit drin stecken. Und was ich total spannend finde, das ist jetzt nicht explizit auf synthetische Cannabinoide, aber ich habe zum Beispiel auch einen TikTok-Channel, wo ich über psychoaktive Substanzen aufkläre, und ich lösche da wirklich regelmäßig Dealer-Kommentare, und wo wirklich, sagen wir mal, aufsuchende Arbeit stattgefunden würden, also unter Content, der sich eh schon um Drogen dreht,
ja, krass,
wie es bei mir der Fall ist, bin ich immer dabei, entweder Aufrufe von meistens jungen Menschen zu löschen, die eben Drogen suchen, als auch Angebote von Dealern, die das halt unter meinen Content posten, der ja eigentlich eine aufklärende Komponente hat.
Dass synthetische Cannabinoide auch in Vapes stecken, die man an Automaten oder im Headshop kaufen kann, das hat uns auch nochmal jemand vom Drug-Checking-Labor bestätigt. Die haben gesagt, es stecken oft andere Inhalte drin als die, die angegeben sind. Und da finden sie eben auch immer wieder synthetische Cannabinoide. Als Konsumentin weiß man dann also gar nicht genau, was man da gerade zu sich nimmt und ob man nicht doch psychoaktive Substanzen konsumiert.
Aber wie ist das rechtlich eigentlich einzuschätzen? Es gibt ja das Betäubungsmittelgesetz und das neue psychoaktive Stoffegesetz. Die verbieten eigentlich gefährliche synthetische Drogen. Das müsste doch darunter fallen, oder? Habe ich Stefanie Birch gefragt.
Ja, ist es. Also sowohl gibt es einige synthetische Cannabinoide, die unter das BTMG fallen, als auch Substanzgruppen, die unter das neue psychoaktive Stoffegesetz fallen. Und wir haben da so zwei Problematiken. Also einmal gilt, selbst wenn ein Stoff unter das neue psychoaktive Stoffegesetz fällt, muss man erstmal herausfinden, ob der Stoff tatsächlich in einen der Stoffgruppen zugehörig ist, die aktuell unter das MPSG fallen. Also braucht es erstmal eine Analyse, weil ja immer wieder neue Stoffe auf den Markt kommen. Und das andere ist, dass es tatsächlich auch immer noch Stoffe geben kann, die nicht von diesen Gruppen überhaupt abgedeckt werden. Und dann muss das neue psychoaktive Stoffegesetz nachgebessert werden, damit eben die neuen Stoffe auch darunter fallen. Wir haben hier also wirklich ja so einen extremst hohen Analyseaufwand, weil man immer und immer wieder checken muss, okay, was ist es für eine Substanz? Mhm. Wie ist die rechtlich einzuordnen? Haben wir sie schon oder brauchen wir dafür neue Gesetze? Das ist einfach ein hoher Aufwand für dauernd neue Stoffe, die auf den Markt kommen.
Wie ist es denn mit der Nachweisbarkeit von so synthetischen Cannabinoiden? Kann man die gut nachweisen im Körper?
Die Nachweisbarkeit von synthetischen Cannabinoiden ist tatsächlich total schwer. Mit THC zum Beispiel haben wir ja im Prinzip ganz einfache Tests und das kann man überall sehr einfach über den Urin nachweisen. Die Nachweisbarkeit von synthetischen Cannabinoiden geht in der Regel nur bei Speziallabors und ist auch sehr, sehr teuer. Deswegen sind die eben für Konsumenten auch so attraktiv, weil man im Prinzip vielleicht der Strafverfolgung aus dem Weg gehen kann, wenn die sich nicht die Mühe machen, das zu testen, genauso wie Probleme mit dem Führerschein zu vermeiden.
Was müsste in deinen Augen passieren beim Thema Ballerliquids, dass es nicht auch immer wieder dann zu so lokalen Ausbrüchen kommt, wo dann doch auch wirklich Jugendliche vermehrt in Krankenhäusern landen?
Also ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, dass wir das Drug-Checking ausbauen. Wir haben so wenig Drug-Checking in Deutschland, gerade auf neue psychoaktive Stoffe, ist im Prinzip das Haupt-Drug-Checking, also wo man seine Drogen testen lassen kann in Frankfurt. Und allein dadurch, dass man Drogen testet, bekommt man ja in der Regel auch eine Aufklärung zu der Substanz dazu und hat so die Möglichkeit, überhaupt eine Sicherheit herzustellen. Was konsumiere ich da eigentlich und was habe ich zu erwarten? Also wirklich eine direkte Aufklärung am Menschen, der konsumiert. Dann habe ich ja gerade auch schon davon erzählt, dass wirklich ich selbst mitbekomme auf meinem eigenen Profil, dass auf TikTok und Instagram teilweise wirklich aufsuchende Dealerarbeit geleistet wird und dass man hier schaut, wie man das besser kontrollieren kann und vielleicht auch einfach mehr auch die Plattformen in Verantwortung zieht. Und dann darf man in dem Kontext halt auf jeden Fall auch nicht vergessen, dass es halt einfach einen attraktiven, legalen Markt braucht. Denn man sieht hier eigentlich immer das gleiche Phänomen. Man möchte gerne einen Rausch erleben. Es soll kein Alkoholrausch sein, wo man ja einfach drankommen würde. Und es wird sich da die ganze Zeit drumherum geschlingelt. Jetzt haben wir eine Teillegalisierung oder eine Entkriminalisierung. Aber tatsächlich ist ja auch der Zugang zu Cannabis immer noch schwer. Es sei denn, man baut selber an, aber dazu hat nicht jeder die Möglichkeit. Aber auch die Cannabis-Clubs, die tun sich ja noch relativ schwer. Das heißt, solange man kein attraktives, legales, kontrolliertes, reguliertes Angebot hat, wird man weiterhin versuchen, sich in dem Bereich davon rumzuschlingeln. Und da könnte man natürlich auch ansetzen.
Dieser letzte Punkt mit dem attraktiven, legalen Markt, der ist natürlich extrem umstritten. Gegner von einer weiteren Legalisierung würden da sagen, dass dadurch der Drogenkonsum ansteigen würde und dass es den Schwarzmarkt auch nicht verdrängt. Aber ja, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Anna Eutin, Theresa Nehm, Uwe Bräunig und ich, Rahel Klein. Abonniert Unboxing News gern und empfehlt den Podcast weiter, da freuen wir uns. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.